Heute soll es um vier Personen in der Bibel gehen, die Gott bzw. Jesus gefolgt sind. Das ist einmal der Abraham, der Jona, der Paulus und der Petrus. Was meint ihr, haben die vier gemeinsam, außer dass sie Gott gefolgt sind? Nein. Das hat sie gerade voneinander, das wäre die zweite Frage gewesen, das hat sie voneinander unterschieden. Nein. Also ich will es nicht zu spannend machen. Zu den Vieren hat Gott direkt gesprochen. Also die haben mit anderen natürlich in der Bibel ganz exklusive Erlebnisse gehabt. Ich könnte mir vorstellen, wenn Gott direkt zu uns spricht, dann würden wir ganz schön erschrecken. Gott hat zu ihnen, beziehungsweise Jesus, in ganz speziellen Situationen gesprochen. Ich habe natürlich immer nur eine rausgesucht, da gibt es bei dem einen oder anderen mehrere, aber diese Begegnungen sind sehr unterschiedlich abgelaufen. Aber was geblieben ist, ist, dass Gott immer an sein Ziel in der Situation gekommen ist. Und das möchte ich mit euch heute versuchen herauszufinden. Wenn Gott spricht zu Abraham. Der Abraham war kein Ja-Sager ohne eigenen Willen. Er war ein Typ mit Ecken und Kanten. Er war, wir würden heute sagen, authentisch. Dabei war er nicht frei von Fehlern. Er hat schon auch so seine Storys gehabt. Unter anderem hat er den Pharao belogen, als er seine Frau als Schwester ausgegeben hat, um da besser wegzukommen, ja, in Ägypten. Und obwohl Gott ihm viele Nachkommen versprochen hat, verlieren er und die Sarah die Geduld und ihr Vertrauen zu Gott. Ja, das wird immer kleiner und deshalb versuchen sie, aus der Kinderlosigkeit selbst herauszufinden. Dann kommen sie auf die Idee, der Abraham könnte ja mit der Magd von der Sarah ein Kind zeugen. Da war der 86 Jahre alt und gesagt, getan. Das Ergebnis war der Ismael, und um den Ismael und die Hagar, ja, entstehen große Konflikte in dieser Familie. Die Hagar flieht, weil sie sich überwirft mit ihrer Herrin, die sie, also die Hagar, demütigt sozusagen, die Sarah, guck mal, ich kann hier ein Kind bekommen und du kriegst es nicht hin. Die flieht in die Wüste und wird wieder zurückgeschickt. Aber letztendlich wird sie vertrieben von der Sarah. Der Abraham gibt seiner Frau da freies Geleit sozusagen. Und letztendlich steht aber Gott trotzdem zu seinem Versprechen und schenkt Abraham und Sarah einen Sohn. Abraham ist 100 Jahre alt, als Sarah Isaak zur Welt bringt. Jetzt müsst ihr alles in Ordnung sein, wunderbar. Der Erbe, der Nachkomme ist geboren, aber Gott stellt den Abraham auf eine wirkliche Probe. Und zwar fordert er ihn auf, den Isaak zu opfern. Jetzt schreibt die Bibel das sehr nüchtern. Der Abraham packt einen Esel voll Feuerholz und nimmt noch Bekleidung mit und seinen Sohn und marschiert los zu dem Ort, dem Gott ihn genannt hat. Da steht keine Silbe davon, welche Gedanken er sich da gemacht hat, ob er das seiner Frau erzählt hat oder was. Also das ist schon sehr knapp gehalten, man müsste gerne mehr, aber wir wissen nicht mehr. Widerspruch aus der zweiten Reihe. Egal. Auf jeden Fall, der Abraham ist bereit, Gott spricht und der Abraham ist bereit, er widerspricht nicht. Das war das, was ich eigentlich damit sagen wollte. Diesen Sohn, auf den er schon so lange gewartet hatte, den Gott ihm und Sarah als Nachkomme versprochen hatte, dessen Geburt aufgrund des hohen Alters so unwahrscheinlich schien, den soll er opfern. Die Frage stellt der Abraham, zumindest soweit ich das recherchiert habe, nicht. Und Abraham gehorcht und ist zum Äußersten bereit. Ehe Gott eingreift und einen Engel sendet, der ihm bei seinem Tun Einhalt gebietet. Abraham findet einen Schafbock, den er anstelle von Isaak opfern kann. Gott steht zu seinem Wort, das er Abraham gegeben hat. Abraham gehorcht Gottes Anweisung für seinen Glauben, sein Vertrauen. Seinen Gehorsam wird er nicht nur belohnt, er wird außerdem Freund Gottes genannt oder auch gerecht genannt. Das wird an verschiedenen Stellen der Bibel erwähnt. Und da hat er ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen. In Jesaja 41, Vers 8 steht, doch was dich betrifft, Israel, mein Diener Jakob, mein Erwählter, du Nachkomme meines Freundes Abraham. Oder in Jakobus 2, 21, weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte. Und in Hebräer wird das ganze Geschehen nochmal so zusammengefasst. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Hebräer 11, 17 bis 19. Jetzt kommen wir zu einem, der hat eben erstmal nicht gehorcht. Gott spricht zu Jona. Jona lebte zur Zeit Jerobeams dem Zweiten. Dieser war König in Israel, aber einer von denen, die nicht taten, was Gott wollte. Er tat, was Gott missfiel, betete Götzen an. Davon wird in 2. Könige 14 berichtet. Doch Gott ließ ihn gewähren. Er eroberte Gebiete zurück, die Israel verloren hatte, und gab so dem Volk Israel ein Stück weit Selbstbewusstsein zurück. Und in diese Situation hinein spricht Gott zu dem Prophet Jona. Er gibt ihnen den Auftrag, nach Assyrien in die Stadt Ninive zu gehen, um die Einwohner zur Buße und Umkehr aufzurufen. Aber Jona hasste die Assyrer. Es waren ja zu der Zeit die Feinde Israels oder ein Teil der Feinde. Also er hasst sie und fürchtet sich auch vor ihnen. Und er will nicht, dass sie die Gnade Gottes erfahren. Er versucht sich, dem Auftrag Gottes zu entziehen und flieht genau in die entgegengesetzte Richtung über das Meer. Ihr kennt die Geschichte. Er begibt sich auf ein Schiff, um zu einem Ort namens Tarsis zu gelangen. Damit bringt er sich und die Seeleute, die Besatzung des Schiffs, in Gefahr, weil Gott einen schweren Sturm schickt. Und nachdem man über die Gründe für diesen Sturm und was man tun könnte nachgedacht hat, weckt man den Jona, der geschlummert hat. Und der Jona offenbart sich den Seeleuten, sagt, dass er auf der Flucht ist vor Gott. Und daraufhin werfen die Seeleute den Jona über Bord. Und im selben Augenblick beruhigt sich das Meer. Davon werden die Seeleute so ergriffen, dass sie sich zu Gott wenden und schwören, Gott zu dienen. Die negative Tat eines Einzelnen führt dazu, dass eine Schiffsbesatzung sich zu Gott bekehrt. Ein Nebeneffekt dieser Geschichte. Jona wird von einem großen Fisch verschluckt. Er tut Buße und fleht zu Gott. Und nach 3 Tagen befiehlt Gott, dem Fisch Jona wieder auszuspucken. Mögen wir uns auch nicht vorstellen, in so einem Fisch verschluckt zu sein. Klingt nicht sehr erstrebenswert. In seiner großen Not wendet sich Jona wieder zu Gott. Und Gott hört sein Gebet. Gott hört auch unsere Gebete zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und dazu gibt es die berühmte Telefonnummer Psalm 50,15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das hat für Jona gegolten und gilt auch heute für uns. Jona bekommt den Auftrag, erneut nach Ninive zu gehen. Ein Auftrag, der scheinbar unmöglich erscheint, wenn man die Größe sowohl in der Ausdehnung der Fläche als auch die große Zahl der Bewohner betrachtet, die zu dieser Zeit dort gelebt haben. Wir können das vielleicht vergleichen, wenn uns jemand nach Nordkorea schickt und wir sollen dort Zeugnis sein. Das würden wir, glaube ich, auch nicht sofort bejahen, könnte ich mir vorstellen. Ja, trotz aller Umstände gehorcht er und ruft in Ninive zur Buße auf. Da wird berichtet, dass man 3 Tage brauchte, um durch diese Stadt zu gehen. Und er macht eine Tagestour, so will ich mal sagen, und predigt dort oder er ruft zur Buße auf. Und der König von Ninive, der vernimmt die Botschaft, demütigt sich, legt alle Insignien ab, die er hat, kleidet sich in Sack und setzt sich in die Asche und ruft sein Volk oder seine Mitbewohner zur Umkehr auf und tut Buße. Und Gott nimmt diese Umkehr an und verschont Ninive, verschont die Bewohner vor der Vernichtung. Das ist in Jona 3 geschildert. Und damit ist der Jona überhaupt nicht einverstanden und beginnt mit Gott darüber zu diskutieren. Er kann Gottes Gnade nicht verstehen. Er hat eine völlig andere Auffassung von Gerechtigkeit. Er hat sich eigentlich gewünscht, dass Ninive untergeht. Er war nicht bereit, das anzuerkennen, was Gottes Plan ist. Und uns geht es vielleicht auch manchmal so, wir kommen in Situationen, die wir anders bewerten, völlig anders, als Gott es tut. Und auch wir klagen über Ungerechtigkeiten und sind schnell dabei, andere zu verurteilen, ohne Hintergründe zu kennen, ohne wirklich durchzublicken, was Menschen bewegt, so zu sein, wie sie sind. Das geht mir so und ich könnte mir vorstellen, dass es euch auch manchmal so geht. Manches um uns herum geschieht gegen unseren menschlichen Gerechtigkeitssinn. Aber Gott hat einen anderen Blick auf diese Welt, auf Ungerechtigkeiten. Er wird diese Ungerechtigkeiten einmal alle, in Gerechtigkeit umwandeln, für Gerechtigkeit sorgen. In Jakobus 3, Vers 18 steht, und für die, die Frieden stiften, sieht Gott die Frucht, die man dann ernten kann. Gerechtigkeit. Mir beziehungsweise uns steht es nicht zu, andere zu verurteilen. Gleichwohl müssen wir oft Dinge einordnen. Dafür braucht es auch im Gemeindeumfeld viel Weisheit und viel Gebet. Und die Bibel gibt uns dazu Hilfestellung. Zum Beispiel steht in Kolosser 3, Vers 11 bis 13. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Da Gott euch erwählt hat, zu seinem Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Ja, das ist ein großer Auftrag. Damit haben wir ordentlich zu tun. Jetzt kommen wir zur nächsten Person. Gott spricht zu Saul bzw. Paulus. Am Anfang wird er noch als Saul bezeichnet, deswegen will ich versuchen, das auch so zu tun. Saul war eine starke Persönlichkeit, sehr gut ausgebildet von Gamaliel, einem, wie wir heute sagen würden, Spitzentheologen seiner Zeit. Er war ein glühender Vertreter und Verfechter des jüdischen Glaubens. Weil er diesen Glauben durch die sogenannte neue Religion gefährdet sah, verfolgte er deren Anhänger mit großem Eifer, mit Feuereifer, kann man sagen. Er akzeptierte dabei auch die schlimmsten Strafen. Zum Beispiel heißt er die Steinigung von Stephanus für gut. Um auch über Jerusalem hinaus die Christen verfolgen zu können, ließ er sich vom hohen Priester eine Vollmacht ausstellen. Mit dieser Vollmacht macht er sich auf den Weg nach Damaskus, um Abtrünnige aufzuspüren, gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zurückzubringen. Auf diesem Weg begegnet er Jesus, der ihn direkt anspricht. Apostelgeschichte 9, Vers 4 bis 6. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er ist geblendet von einem hellen Licht und kann nicht sehen, wer ihm begegnet, wer da spricht, aber Jesus gibt sich zu erkennen. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Gott greift radikal in das Leben von Saul ein und dieser ist bereit, sich verändern zu lassen. Was für eine Wendung. Erst Verfolger, und dann ja, ist er bereit, einen neuen Weg zu gehen. In diesem Ablauf ist noch eine weitere Besonderheit zu beachten, in der Gott Gehorsam einführt. Eine Geschichte neben der Geschichte, weil Gott Hananias, einem gläubigen Mann, den Auftrag gibt, Saul in Damaskus aufzusuchen und ihm die Hände aufzulegen, damit er wieder sehen kann. Und der Hananias, der hat den Ruf von Saul vernommen. Das war wohl sehr bekannt, was das für ein bösartiger Mensch ist. Und der will erst diesen Auftrag auch nicht ausführen. Aber letztendlich gehorcht er und geht zu Saul. Er berichtet ihm von dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, und legt ihm die Hände auf. Und sofort kann Saul wieder sehen. Saul wird vom Heiligen Geist erfüllt und lässt sich taufen. Also auch hier eine radikale Änderung der Situation. Dort der Jonas, der über Bord geworfen wird und das Meer wird ruhig. Und die Seeleute ja, bekehren sich. Und hier ist es der Saul, der wieder sehen kann und ja, sich Gott zuwendet auf eine neue Art und Weise. Er wird vom Saulus zum Paulus, so sagt man das. Gott greift in das Leben von Menschen ein und bewirkt radikale Veränderungen. Auch darauf dürfen wir uns heute, ja, oder das dürfen wir erwarten, dass Gott Veränderungen hervorruft. Und dann wir an Angehörige denken, die nicht mehr oder noch nicht Gott folgen, an Freunde, an Nachbarn oder auch an die verschiedenen Konflikte in der Welt, wo man aus menschlicher Sicht sagt, das kann nichts werden, da gibt es keinen Frieden und die können nie zusammenkommen. Gott kann Dinge auch blitzartig verändern. Und wir haben das auch erlebt in unserem Land, wie Gott eine Grenze eingerissen hat und Deutschland die Möglichkeit gegeben hat, sich wieder zu vereinigen. Zunächst schlägt dem Paulus viel Misstrauen entgegen, was nicht verwunderlich ist. Er hat mit seinem Kampf gegen die Christen, er hat sich mit seinem Kampf gegen die Christen einen entsprechenden Ruf erworben. Aber jetzt schlägt das Pendel zur anderen Seite aus. Seine ehemaligen Freunde, Brüder bezichtigen ihn jetzt als Verräter des jüdischen Glaubens. Paulus wird für die einen zum Segen, weil sie die radikale Veränderung in seinem Leben erkennen und dadurch ermutigt werden. Für die anderen wird er zum Ärgernis, zum Verfechter einer Irrlehre, somit zum Verräter. Und in Damaskus beschließen sie, ihn zu töten, doch er kann erkommen und kehrt nach Jerusalem zurück. Aber auch dort muss er gegen seinen schlechten Ruf ankämpfen. Und erst mit Hilfe von Barnabas gelingt es ihm, durch das Zeugnis von Barnabas, dass die Apostel überzeugt werden können von seinem neuen Leben, von der Änderung seines Lebenswandels. Und jetzt sind es griechische Juden, komischerweise, die in Jerusalem sich aufhalten, die Paulus töten wollen. Und die Gemeinde empfiehlt Paulus, Jerusalem zu verlassen, und er gelangt über Caesarea nach Tarsus in seine Heimatstadt, Geburtsstadt. Und von dort wird er mit Barnabas dann auf seine erste Missionsreise gehen. Paulus wird radikal verändert. Das wird deutlich sichtbar in seinem Leben. Er ist eine der prägendsten Personen im Neuen Testament, nicht nur in der Apostelgeschichte, sondern auch durch seine Briefe, die er an die verschiedenen Gemeinden schreibt. Auf seinen Missionsreisen muss er viel einstecken. Er lebt aber immer wieder Gottes Führung und Bewahrung. Er dient mit Hingabe und geht Schwierigkeiten nicht aus dem Weg. Er spricht Missstände an in den Gemeinden, die er besucht, gibt dabei aber Hilfestellung und wird so zu Segen für die neue Bewegung, die sich Christen nennen. Er war Salz und Licht. Er hat darauf bestanden, dass die Gnade Gottes für alle bereitsteht. In Römer 10, Vers 5 bis 13 schreibt er: Denn Mose schrieb, dass man alle Gebote des Gesetzes erfüllen muss, um durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Wer aber durch den Glauben vor Gott bestehen will, dem sollt ihr sagen: Du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus zu finden und ihn herabzuholen. Und du musst nicht in die Tiefe hinabsteigen, um Christus wieder von den Toten heraufzuholen. Denn in der Schrift heißt es: Die Botschaft ist dir ganz nahe, sie ist auf deinen Lippen und in deinem Herzen. Es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, die wir verkünden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht, und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. So heißt es in der Schrift: Wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Über diese Frage, ob das Heil allen oder nur den Juden gilt, gibt es für die neue Bewegung einige Konflikte zu lösen. Das wird uns in der Apostelgeschichte beschrieben. Und das führt uns zum Petrus. Der war auch zum Teil mit dem Paulus im Konflikten. Und die haben sich auch zum Teil ordentlich die Meinung gesagt, wenn es um Glaubens- und Verhaltensfragen ging. Gott spricht zu Petrus. Über die ersten Glaubensschritte von Petrus und seine Zeit als Jünger und sozusagen Auszubildender habe ich schon mal berichtet. Nach der Himmelfahrt Jesus, bei der der Herr den Jüngern den Missionsbefehl erteilt hat, Apostelgeschichte 1,8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Also, nachdem er den Befehl erteilt hat, beginnen sich die Jünger bzw. Apostel zu organisieren. Petrus entwickelt sich dabei zu einer Führungspersönlichkeit. Nachdem an Pfingsten der Heilige Geist auf die Gläubigen gekommen ist und dabei das Sprachenwunder ausgelöst hat, ist es Petrus, der in einer großen Rede das Geschehen auslegt und erklärt. Da ist einer von einem vermeintlich einfachen Beruf als Fischer zum Redner geworden, der vor einer sehr großen Menschenmenge spricht. Gott verändert und befähigt Menschen. Weil durch die Wundertaten und die weitere Verkündigung die Menge der Nachfolger rasant wächst, kommt es zu Konflikten mit der geistlichen Führung in Jerusalem. Trotz dieser Konflikte wächst die Gemeinde sehr schnell, auch über Jerusalem hinaus. Und auch Petrus begibt sich auf eine Missionsreise und besucht dabei Christen in der Stadt Joppe. Dort wohnt er bei einem Mann namens Simon, der von Beruf Gerber war, also der Tierhäute behandelt hat. Und das mag schon ein erster Hinweis sein auf das, was dann geschehen wird, weil im Grunde genommen dieser Mann einen unreinen Beruf ausgeübt hat und der Petrus als aufrechter Jude da gar nicht hätte in dem sein Haus wohnen dürfen bzw. das betreten dürfen. In dem, was Petrus jetzt erlebt, sehen wir ein weiteres Mal, wie Gott in das Leben von Menschen eingreift und diese dadurch verändert. Und hier geht Gott parallel vor. Er inszeniert, will ich mal sagen, zwei Vorgänge. Zum einen benutzt er einen römischen Hauptmann mit Namen Cornelius, um Petrus von Joppe nach Caesarea zu bringen. Er fordert den Hauptmann auf, sozusagen nach Joppe zu gehen und dort den Petrus zu überzeugen, mitzukommen. Dazu schickt er eine Abordnung los. Und Petrus in Joppe geht an, das beschreibt die Apostelgeschichte, 9, Vers 15. Am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, erklärte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal, wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich dreimal und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Also Petrus, auch einer, der erstmal Nein sagt. das mache ich nicht, das darf ich nicht, das widerspricht den Gesetzen, die ich gelernt habe. Und er versteht auch gar nicht, was das Ganze bedeuten soll. Und wie er da noch mit sich ringt, treffen die Boten des Hauptmanns ein, erklären ihm, was Cornelius von Gott gehört hat und bitten Petrus, mit nach Caesarea zu kommen. Er willigt ein und so machen sie sich auf den Weg. In Caesarea wird Petrus überschwänglich begrüßt. Er erklärt, warum er eigentlich nicht das Haus eines Nichtjuden betreten darf. Aber Cornelius berichtet, wie er beauftragt wurde, Petrus nach Caesarea zu holen. Und Petrus bekennt, dass er durch Gottes Eingreifen erkannt habe, dass Gott keinen Unterschied mehr zwischen den Menschen macht und machen will. Da erwiderte Petrus in Apostelgeschichte 10, 34 und 35, da erwiderte Petrus, jetzt weiß ich, dass es wahr ist, Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Alle sind eingeladen, die frohmachende und erlösende Botschaft durch Jesus Christus anzunehmen. Dieses markante Erlebnis führt im weiteren Verlauf noch zu Kontroversen zwischen den Aposteln. Das wird schwer diskutiert, wie man mit den Heiden umzugehen hat. Aber auch da wird eine Lösung gefunden. Und im Haus des Hauptmanns führt es starke Zeugnis dazu, dass alle Zuhörer vom Heiligen Geist erfüllt wurden und sich taufen ließen. Es waren jetzt vier Charaktere, von denen wir gehört haben. Abraham, Gott steht zu seinen Verheißungen und belohnt Treue. Im 5. Mose 7, Vers 9 steht, erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über 1000 Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Psalm 18, Vers 26 steht, den Treuen erweist du dich als treu, dem Aufrichtigen begegnest du mit Aufrichtigkeit. In Jesaja 25, Vers 1, Herr, du bist mein Gott, ich will dich erheben und deinen Namen preisen, denn du hast unfassbare Dinge, die du vor langer Zeit vorgenommen hast, vollbracht. Daran hast du bewiesen, dass auf deine Treue wirklich Verlass ist. Und in Thessalonicher 5, Vers 24, Gott, der euch berufen hat, ist treu, er wird halten, was er versprochen hat. Abraham hat es erfahren in seinem Leben auf vielfältige Weise und in besonderer Weise in dieser Situation, wo es darum ging, seinen Sohn Isaak zu opfern. Jona, wir stehen nicht über Gottes Gerechtigkeit und Gnade. Das müssen wir uns bewusst machen, dass Gott einen anderen Blick auf diese Welt hat. In Titus 2, Vers 11 steht, denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Und im 1. Johannes 4, Vers 9 steht, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Paulus, Veränderung und Umkehr ist möglich. Wieder im 1. Johannesbrief 1, Vers 9. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Das heißt, da gibt es keine Qualifizierung von Sünde. Wenn ich mit meiner Schuld zu Gott komme und die bekenne, dann ist er mir gnädig, schenkt mir seine Gnade und Vergebung. Daniel 9, Vers 9, doch du, unser Herr und Gott, hast uns immer wieder verziehen. Du hattest selbst dann noch Erbarmen mit uns, wenn wir nichts mehr mit dir zu tun haben wollten. Und in Lukas 17, Vers 4 sagt er, Herr Jesus, und wenn er dir 7-mal am Tag Unrecht tut und jedes Mal umkehrt und um Vergebung bittet, vergib ihn. Wir dürfen, ja, wir sollen für die beten, die in unserer Nähe sind, Angehörige, Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, Mitschüler, die, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben wollen oder noch nicht von Jesus gehört haben. Fürbitte dürfen wir tun, im Kleinen wie im Großen, für die Mächtigen dieser Welt, für die, die unsere Geschwister verfolgen. Warum soll das unmöglich sein oder dass solche Leute nicht umkehren können? Wir dürfen auf Gott vertrauen. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch einladen, mit uns gemeinsam mittwochsabends zu beten für die Dinge, die uns bewegen, uns auszutauschen, uns gegenseitig mitzuteilen, weil uns es hilft, uns gegenseitig zu tragen. Ich weiß, dass ihr das auch so tut und im Gemeindebrief sind auch immer Gebetsanliegen aufgeführt. Ich wünsche mir, dass wir da gemeinsam im Gebet vor Gott stehen und ihm all das bringen, was uns bewegt. Jetzt noch ein Fazit zu Petrus. Jeder ist angenommen, der sich zu Gott bekehrt. Das ist die viel bekannte Stelle in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir haben gesehen, wie Petrus noch in den alten Regeln verwurzelt war. Und hier ging es hauptsächlich um die Abgrenzung zu den Heiden in Bezug auf Speisevorschriften und Reinheitsgebote und die Frage der Beschneidung. Schon erwähnt, diese Probleme wurden von den Aposteln geklärt und so haben die das akzeptiert, dass Gott auch für die Heiden ja seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Paulus hat über den Umgang mit unterschiedlichen Positionen in unterschiedlichen Situationen Folgendes geschrieben. 1. Korinther 9, 19 bis 23. Das bedeutet, dass ich an niemanden gebunden bin. Dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei den Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit auch ich Anteil an ihrem Segen erhalte. Auch das ist eine mächtige Herausforderung und bringt uns vielleicht auch das eine oder andere Mal an unsere Grenzen, wenn uns nicht nur in der Gemeinde, aber auch vielleicht manch einer mal querkommt und auf die Nerven geht, da mit der Weisheit Gottes und mit der Liebe vor allen Dingen unseres Herrn Jesus den Geschwistern zu begegnen. Heute geben Christen zum Teil kein gutes Bild ab. Neben Erkenntnisfragen gelangen und mehr politische Themen in den Vordergrund. Das sehen wir in den großen Kirchen, den Volkskirchen, da spielt der eigentliche Auftrag leider selten eine große Rolle, der gerät in den Hintergrund. Und dadurch wird das Christsein beliebig. aber auch in unseren Kreisen, in den kleineren Kreisen, in unseren lassen wir uns schnell von unserem eigentlichen Auftrag ablenken, indem wir Hürden zueinander aufbauen, wenn uns irgendwas an unserem Gegenüber nicht passt. Auch in der Beziehung zu anderen Gemeinden und Glaubenszwergen gibt es über Gestaltungsfragen, die nicht entscheidend sind, oder auch Traditionen, bei denen wir Gefahr laufen oder in denen wir Gefahr laufen, uns voneinander abzugrenzen. Bei allen berechtigten Fragen, die in unserem Zusammenleben zu klären sind, müssen wir aufpassen, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. Das Zeugnis von der frohmachenden und heilsbringenden Botschaft des Evangeliums. Um auf dem richtigen Weg zu bleiben, müssen wir immer wieder darauf achten, wenn bzw. wie Gott zu uns spricht, durch sein Wort oder in der Begegnung mit anderen Menschen. Das muss nicht zwingend so spektakulär sein wie bei den heute vorgestellten Persönlichkeiten. Aber kann durchaus passieren. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Amen.